HR Info. Das war das Thema heute Morgen. Spitze gesucht. Die SPD hofft auf den Neuanfang.
Und bis Ende dieser Woche können sich noch Genossinnen und Genossen melden, die sich an die Spitze der SPD setzen und ihrer Partei zu einem Neuanfang verhelfen wollen. Sei es als Doppel, sei es als einsame Spitze. Sobald die Liste geschlossen und klar ist, welche der Bewerberinnen und Bewerber von einem Landesverband, einem Bezirk oder von genügend Unterbezirken nominiert worden sind, beginnt die nächste Phase im Auswahlverfahren. Dann müssen sich die Nominierten auf insgesamt 23 Regionalkonferenzen vorstellen. Anschließend stimmen dann die rund 440.000 SPD Mitglieder ab und am 26. Oktober wird dann klar sein, ob es bei dieser Abstimmung schon eine ausreichende Mehrheit gibt für einen Einzelkandidaten oder ein potenzielles Doppelspitzenpaar. Wenn nicht, gehen die Bestplatzierten in eine Stichwahl. Diesen Auswahlprozess beobachtet auch Professor Thomas Kliche, Politikpsychologe an der Hochschule Magdeburg-Stendal, und mit ihm habe ich vor der Sendung gesprochen. Herr Professor Kliche, als die CDU damals über die Nachfolge von Angela Merkel an der Parteispitze entschied, da hatte sie die Wahl zwischen einer Kandidatin und zwei Kandidaten. Bei der SPD wird die Auswahl aller Voraussicht nach um einiges größer sein. Belebt Konkurrenz das Geschäft oder ist das eher ein Zeichen dafür, dass niemand wirklich herausragt aus dem Bewerberfeld?
Vielleicht auch beides. Aber erstmal ist es ja ganz geschickt. Da werden Personen bekannter gemacht, die auf ganz unterschiedlichen Leistungsebenen was für diese Partei und die Menschen bewegt haben. Also Menschen, die was gezeigt haben, was gut läuft, was vorzeigbar ist. Damit wird die Spitze der Partei breiter und deren öffentliche Bekanntheit auch. Das wird allein für einen Aufschwung in der Wählergunst nicht reichen, weil damit ja auch das tiefe Problem nochmal deutlich wird. Wohin will diese Partei eigentlich? Welche Schlüsselanliegen vertritt sie und wofür stehen dann diese Personen?
Genau darüber müsste ja wahrscheinlich debattiert werden innerhalb der Partei. Bei der CDU, als die ihre neue Führung gesucht hat, gab es durchaus Debatten und Diskussionen, die von vielen zumindest als fruchtbar und belebend eingeschätzt worden sind. Halten Sie es für möglich, dass die SPD das auch erlebt, wenn erstmal die Regionalkonferenzen beginnen, also der nächste Schritt?
Das wird unbedingt so sein und diese Diskussion läuft auch jetzt schon. Worum es da geht, das ist ja ein ganz tiefgreifender Wandel einer ganzen Organisation, die von Erhalt und Weitermachen und ganz defensiv, vorsichtig, Schritt für Schritt gehen, umsteigen muss auf was sehr Grundlegendes, nämlich einen Entwurf. Wie wollen wir eigentlich in 10 oder 20 Jahren leben? Wofür sind wir als Partei eigentlich da? Warum braucht man uns und kann uns nicht einfach ausknipsen, weil uns die Medien gerade nicht mögen? Und das muss wieder deutlich werden und das erarbeiten die Mitglieder, glaube ich, jetzt schon, auch unter dem Eindruck der katastrophalen Wahlergebnisse, die ja nicht unbedingt das Ende der Geschichte sein müssen.
Viele Bewerber, insbesondere viele Paare, ordnen sich ja dezidiert dem linken Lager zu und haben sich auch schon klar gegen die Fortsetzung der Großen Koalition mit den Unionsparteien ausgesprochen. Wenn nun ein solches Paar an die Spitze der SPD gewählt werden sollte, wie hoch wäre dann der Druck auf die SPD, die Große Koalition tatsächlich zu verlassen? Was meinen Sie?
Die GroKo setzt ja auf so ein Programm von gemeinsamem Nenner und das begeistert eigentlich kaum noch jemanden, weil die Menschen sehen, das ist den Schlüsselfragen unserer Zukunft, Klimakatastrophe, Digitalisierung, Globalisierung, Veränderung des Bildungswesens überhaupt nicht mehr angemessen. Aber die Alternative Neuwahlen ist ja auch für viele sehr unerfreulich und riskant aus verschiedenen Gründen, übrigens auch für Wählerinnen und Wähler. Also was wir in Italien und an diesem Brexit-Schmierentheater oder an der Aggressivität der amerikanischen Regierung sehen, ist doch, dass eine handlungsfähige, berechenbare, vernünftige Regierung selbst in Demokratien in solchen Krisenzeiten keine Selbstverständlichkeit mehr ist. Deshalb wird die SPD wahrscheinlich in der Koalition bleiben, auch wenn sie sie kritisch bewertet und erstmal damit anfangen, sich neu zu erfinden und die neuen Linien für neue Bündnisse auszuloten.
Bietet denn dieses Verfahren, dieses ganze Verfahren, was wir jetzt seit einiger Zeit erleben und das ja noch nicht abgeschlossen ist, bietet das aus Ihrer Sicht eine gute Basis für eine positive Entwicklung innerhalb der Partei oder gibt es doch so den einen oder anderen Punkt, wo Sie sagen, da hätte man das Verfahren anders, besser gestalten sollen?
Naja, so eine Partei erntet, wie wir alle auch in einer Demokratie, immer das, was wir selber gewählt, gesät haben. Ne? Das heißt also, die erste Aufgabe, die diese neue Führungsgruppe jetzt ja wahrnehmen muss, ist, diese anstehenden Grundsatzentscheidungen der Partei in einer guten Weise pfleglich miteinander umgehend zu moderieren, sonst fliegt die Partei auseinander. Aber die zweite Aufgabe ist doch, der Partei wieder Mut geben und den Blick auf die großen grundlegenden Überzeugungen zu öffnen. Und da wird es schwieriger. Was ja nun alle gerade diese Paare dabei belastet ist, dass man sie nicht auf den ersten Blick jetzt als gewichtige, überzeugende, durchschlagende Lösung wahrgenommen hat und dann auch, dass sie eher aus der Ebene ernsthafter und verdienstvoller Fachleute kommen. Also die haben in ihrem Bereich eine Menge geleistet, aber in diese Rolle der weitblickenden staatsmännischen Führungskraft scheinen sie noch reinwachsen zu müssen. Am ehesten vielleicht Stegner-Schwan noch in dem Profil. Selbst der Bundesfinanzminister ist ein solider, nüchterner Experte, aber jetzt explizit kein Mann von Vision. Und genau das ist ja auch das Manko der SPD in der öffentlichen Wahrnehmung. Karg an neuen Ideen, an Impulsen, im handwerklichen Gut, aber darüber hinaus unklar, zögerlich, auf große Solidität bedacht, daher fast unkenntlich und im Grunde in der Sozialpolitik vor allem mit der Umkehrung ihrer eigenen Hartz-Reformen beschäftigt. Also kein starker Impuls, sondern so der Gesamteindruck eines defensiv-taktisch aufgestellten Bewerberfelds. Das heißt, diese Menschen werden auch mit den Aufgaben in diese neue Rolle reinwachsen müssen.
Es ist immer noch eine Stelle ausgeschrieben. Die Stelle der bzw. des SPD-Chefs Chefin. Die Bewerbungsfrist läuft ab, 6 Tage noch, heute eingerechnet. Dann steht sie wohl, die endgültige Liste der Kandidaten. Aber es kommt noch einiges an Arbeit auf die Partei zu. Sabine Müller aus Berlin.
Es läuft der Countdown zum Ende. Also zum Ende des Anfangs. Denn von der Zielgeraden ist die Chefsuche in der SPD noch weit entfernt. Aber am kommenden Sonntag wird zumindest der erste Schritt gemacht sein und das Kandidatenfeld wird feststehen.
Der aktuelle Kandidaturenstand.
In der Parteizentrale, dem Willy-Brandt-Haus, werden bisher 3 Teams offiziell als fürs Rennen zugelassen aufgelistet. Kampmann-Roth, die frühere NRW-Familienministerin und der Europastaatsminister waren die ersten, die sich bewarben. Scheer Lauterbach, 2 Bundestagsabgeordnete, folgten kurz darauf. Und frisch dazugekommen ist noch das Duo, das sich erst letzte Woche vorstellte, die brandenburgische Landtagsabgeordnete Geiwitz und Finanzminister Scholz. Um offiziell zugelassen zu sein, muss man erstens genug Unterstützer sammeln. Die müssen das zweitens offiziell beschließen und schriftlich festhalten. Und drittens muss dann der 3-köpfige Wahlvorstand in der Parteizentrale, dem unter anderem Ex-Bundestagspräsident Thierse angehört, alle Unterlagen prüfen und für gut befinden. 3 weitere Teams haben auch schon genug Unterstützung gesammelt und werden die Schritte 2 und 3 in den nächsten Tagen abschließen. Von den Einzelbewerbern hat bisher keiner die Nominierungshürde genommen. Nach der Kandidatenfindung ist der Weg zur endgültigen Entscheidung immer noch sehr lang.
4. September.
Die insgesamt 23 Regionalkonferenzen, auf denen sich die Kandidierenden vorstellen, starten. An der genauen Choreografie der Veranstaltungen wird aktuell noch gefeilt. Zum Beispiel muss sichergestellt sein, dass es bei so vielen Teilnehmern fair zugeht und jeder genug Redezeit bekommt. Und wie hält man über fast 1,5 Monate einen Spannungsbogen aufrecht? Denn die letzte Veranstaltung ist erst am 12. Oktober in München.
14. bis 25. Oktober.
Die SPD-Mitglieder können online oder per Brief darüber abstimmen, wen sie in Zukunft an der Parteispitze sehen wollen.
26. Oktober.
Das Ergebnis der Mitgliederbefragung wird verkündet. Wenn kein Kandidat oder Team die absolute Mehrheit der abgegebenen Stimmen bekommt, was wohl relativ wahrscheinlich ist, gibt es eine Stichwahl zwischen den beiden Erstplatzierten. Und zwar vom
19. bis 29. November.
Danach steht Platz 1 fest. Aber eine letzte Hürde gilt es für den oder die Gewinner noch zu nehmen.
6. bis 8. Dezember.
SPD-Bundesparteitag in Berlin. Die Delegierten müssen den Wunsch der Basis offiziell machen und die neue Parteispitze wählen. Das sollte dann aber nur noch Formsache sein.
HR Info. Das war das Thema heute Morgen. Spitze gesucht. Die SPD hofft auf den Neuanfang.
Und unter Neuanfang verstehen viele in der SPD gerade auch eine Doppelspitze. Das wäre auf jeden Fall etwas Neues in der SPD nach der langen Reihe einsamer Spitzen, von denen längst nicht alle Spitze, aber dafür umso mehr am Ende einsam gewesen sind. Und weil der Trend zur Doppelspitze allem Anschein nach kaum noch aufzuhalten ist in der SPD, sucht nicht nur die Partei insgesamt nach einer neuen Führung, sondern suchen auch die meisten Bewerberinnen und Bewerber nach einer anderen Hälfte, mit der zusammen sie dann für eine Doppelspitze kandidieren können. Einigen ist das ja auch schon gelungen. Eine notwendige Bedingung für eine Kandidatur war und ist das zwar nicht, aber es scheint doch mit einer scheinbaren Zwangsläufigkeit genau darauf hinauszulaufen. Dazu hat sich unser Politikredakteur Christoph Schelt ein paar Gedanken gemacht, nachdem er zuvor tief in die SPD und auch in andere Parteien hineingehorcht hatte.
Wann gescheiten seid, wann seid und die alten Lieder singen.
Die SPD braucht Kraft, sie braucht sehr viel Kraft. Und dazu muss es eben auch möglich sein, dass sich zwei die große Aufgabe teilen.
Seit an Seit schreiten, das hat ja Tradition bei den Sozen. Aber bringt geteilte Macht auch doppelten Erfolg? Kann so kommen, muss aber nicht. Erstmal klingt das jedenfalls ziemlich logisch, Führungsrollen in der Politik aufzuteilen. Jung-alt, Mann-Frau, Ost-West, konservativ-progressiv, viele Kombinationen sind denkbar, die es einem ermöglichen, ein breites Spektrum anzusprechen. Innerhalb der Partei und bei der Wählerschaft. Nach dem Motto, da ist für jeden was dabei, such dir einfach den Vorsitzenden, Klammer auf, männlich, weiblich, divers, Klammer zu, aus, mit dem du mehr anfangen kannst. Wie es gut läuft, ist aktuell zu besichtigen bei den Grünen. Denn deren Führungsduo Annalena und Robert Baerbock, ach nee, geheiratet haben die ja nicht. Aber man könnte es manchmal meinen, denn Annalena Baerbock und Robert Habeck gelingt das Miteinander ziemlich gut. Die Harmonie des Führungsduos gilt als ein Grund für den aktuellen Höhenflug der Grünen.
Wir wählen hier heute nicht nur die Frau an Roberts Seite, sondern die neue Bundesvorsitzende von Bündnis 90, die Grünen.
Annalena, was für ein Auftritt. Vielleicht habe ich ja Glück. Und darf der Mann an deiner Seite sein?
Hoch, jetzt ist aber auch mal gut, ihr Turteltauben. Harmonie kann auch echt nerven.
Ich bin allergisch gegen Bärchen. Bleib mir mit Bärchen bloß vom Hals. Sie nennt sich Hase oder Bärchen. Ich duck mich weg und klopf auf Holz.
Andererseits, die Knatschpärchen sind ja auch irgendwie anstrengend. Zu besichtigen bei der Linksfraktion. Die war zwar 2005 kurzzeitig Vorreiter in Sachen Doppelspitze, doch dann führte sie Gregor Gysi alleine, der kleine, starke Mann der Linken. 2013 wollte Sarah Wagenknecht wieder ein Führungsduo.
Also ich fände es eigentlich normal, wenn man sich vor 3 Jahren schon entschieden hat, die letzte Fraktion ins Statut zu schreiben, dass man eine Doppelspitze möchte, dass man die irgendwann auch mal besetzt.
Wagenknecht hatte zunächst keinen Erfolg.
Nur man muss natürlich auch sehen, dass hier schon auch teilweise mit ziemlichem Druck gearbeitet wird. Ich will natürlich auch nicht die Partei und die Fraktion direkt am Anfang in eine Zerreißprobe treiben.
Die Zeit muss halt auch reif sein, für diese Art zu führen. Später kam die Doppelspitze dann doch. Und zwar radikal, wie es sich für die Linke gehört. Als doppelte Doppelspitze. In der Partei sind Katja Kipping und Bernd Rieksinger vorne, in der Bundestagsfraktion Sarah Wagenknecht und Dietmar Bartsch. Gleich zweimal Mann, Frau, ganz links und ziemlich links, Ost, West. Volle Power bei der Abdeckung innerhalb der Partei und in der Wählerschaft also. Allerdings geht Promiskuität zu viert auch im richtigen Leben selten gut. Die linken Quadriga ist daher auch dafür bekannt, sich herzlich zu fetzen, vor allem wenn einer aus dem einen Duo im Revier der anderen wildert. Im Herbst 2017 kam dann die Zerreißprobe. Klausur der Fraktion, als Parteichef Rieksinger die Presse begrüßen will.
Ja, ich darf Sie ganz herzlich begrüßen.
Bernd, das ist die Pressekonferenz der Fraktion, also ich begrüße Sie auch ganz herzlich.
Ich bin allergisch gegen Bärchen.
Auch die AfD praktiziert die doppelte Doppelspitze mit den Bundessprechern Meuthen und Gauland und den Fraktionschefs Weidel und wieder Gauland. Also auch nochmal in einer interessanten Variante. Ein Quartett aus 3 Leuten. Die AfD setzt eben gerne Regeln außer Kraft, auch die der Mathematik. Der Pärchentrend in der Politik ist jedenfalls nicht aufzuhalten. Vielleicht sucht sich AKK ja auch noch einen Mann an ihrer Seite im Konrad-Adenauer-Haus. Friedrich Merz zum Beispiel oder Jens Spahn. Wenn Annegret Kramp-Karrenbauer überhaupt noch lange durchhält als CDU-Chefin. Ansonsten könnten es die beiden Herren auch gemeinsam machen. Ja, wer sagt denn eigentlich, dass Doppelspitzen immer aus Personen getrennten Geschlechts bestehen müssen? Der Fantasie sind da keine Grenzen gesetzt. Aber halt, eine Grenze scheint es dann doch noch zu geben. Christian Lindner. Dass der FDP-Chef an der Parteispitze eine andere Person neben sich dulden könnte, nein, das ist schwer vorstellbar.
Bis Sonntag, das ist der 1. September, können sich alle melden, die den SPD-Vorsitz wollen. Und bis jetzt gibt es schon 17 Kandidaten, die den als doch eher unbeliebt verschrienen Job machen wollen. Die Bewerber setzen sich aus 7 Paaren, aus einem Mann und einer Frau jeweils und 3 Einzelkämpfern zusammen. Zu den bekannten Kandidaten gehören zum Beispiel Finanzminister Olaf Scholz, der Hesse Michael Roth, Niedersachsens Innenminister Boris Pistorius und SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach. Das Verfahren ist aufwendig. Und es gibt Kritik, dass es auch langwierig und teuer sei. Aber die SPD-Basis in Wiesbaden, die sieht es anders. Andrea Bonhagen.
Wer als Parteivorstand nominiert wird, darüber entscheiden Vera Gretz-Roth, Christian Kato und Fabian Plumer aus Wiesbaden. Gemeinsam mit den anderen 430.000 SPD-Mitgliedern in Deutschland. Die persönlichen Favoriten?
Hilde Mattheis, gemeinsam mit Dirk Hirschl. Frau Mattheis, die dem linken Flügel angehört. Und der Hirschel, der quasi der Chefökonom ist von Verdi.
Ich finde Boris Pistorius und Petra Köpping vielversprechend und auch Hilde Mattheis zusammen mit Dirk Hirschel, weil sie ihren Überzeugungen folgen und nicht immer darauf achten, was das jetzt für irgendwelche Wahlumfragen oder Wählerverhalten bedeutet.
Von der Position her bin ich voll und ganz Fan von Gesine Schwan. Ich habe ein bisschen Schwierigkeiten zu meinen, ob man in dem Alter jetzt nochmal so in die Puschen geht und diesen Schritt macht.
Vom Team Olaf Scholz, Clara Geiwitz wären die drei nicht begeistert. Aber Gretz Roth, Kato und Pflume wollen zu einer der 23 Regionalkonferenzen und sich ein Bild machen. Dort stellen sich die Kandidatinnen und Kandidaten vor, die genug Unterstützung aus der Partei bekommen. Dass ein Duo gewählt wird, gilt als sicher.
Dass wir einmal nach außen zeigen, dass wir die Gleichheit der Geschlechter anstreben und auch wahrmachen. Vielleicht kann auch das eine oder das andere Problem zwischen den beiden Personen ausgefochten werden und nicht auf der großen Bühne.
Wir haben jetzt aber auch gesehen, gerade bei der Frau Nahles ist es ein enormer Druck, was man als Parteivorsitzende erstmal ertragen muss. Und ich finde, wenn es eine Doppelspitze ist, kann man sich da sehr, sehr gut unterstützen, ergänzen.
Christian Kato setzt sich in Wiesbaden besonders für Arbeitnehmerfragen ein. Er kennt Brandenburg gut und ihm ist wichtig, dass eine oder einer im Team aus dem Osten ist.
Viele Menschen aus Ostdeutschland, aus Sachsen, aus Thüringen fühlen sich benachteiligt, haben dieses Vertrauen komplett verloren. Und das ist eine große Aufgabe von dem zukünftigen Vorsitzenden-Team.
Anfang Dezember kann das Team, das die Basis gewählt hat, auf einem Parteitag von Delegierten gekürt werden. Die SPD mietet Säle, zahlt Reisekosten und zahlt die Briefwahl für Mitglieder, die nicht online wählen. Das soll 1,2 Millionen Euro kosten. Erreicht kein Team über 50%, gibt es eine Stichwahl und die Kosten steigen auf bis zu 1,9 Millionen. Teuer, aber richtig, sagen die drei Wiesbadener SPD-Mitglieder. Es sei auch eine wichtige Entscheidung über den GroKo-Verbleib. Vera Gretz-Roth kennt das Auf und Ab der Partei schon seit 50 Jahren. Sie hofft,
dass es im Vorfeld noch eine Sondierung gibt und dass nicht Paare, die vergleichbare Positionen beziehen, alle ein knappes, schlechtes Ergebnis haben.
Fabian Pflume ist Vorsitzender der Wiesbadener Jusos. Er war erstaunt über viele gute Kandidatinnen und Kandidaten. Und über die Kritik aus eigenen Reihen.
Wir vergessen immer wieder in der SPD, dass eigentlich uns auch mit den Kandidaten, die uns jetzt nicht die sympathischsten sind, immer noch mehr verbindet als mit den allermeisten Politikern von anderen Parteien.
Grundsätzlich sind die drei hoffnungsfroh. Ein charismatisches Duo mit Rückendeckung der Partei könne die SPD aus dem Tief holen. Und die konstruktive Beschäftigung mit den verschiedenen Teams zeige doch, die SPD lebe.
HR Info. Das war das Thema heute Morgen. Spitze gesucht. Die SPD hofft auf den Neuanfang.
Seit dem 1. Juli ist die Suche nach einer neuen SPD-Spitze offiziell im Gange. Denn seit diesem Tag können Genossinnen und Genossen ihre Bewerbung um den SPD-Vorsitz einreichen, allein oder als Paar für eine Doppelspitze. Die Bewerbungsfrist endet nun nach genau 2 Monaten am kommenden Sonntag. Und für alle, die dann von mindestens einem Landesverband, einem Bezirk oder 5 Unterbezirken nominiert worden sind, beginnt anschließend eine Tournee quer durch Deutschland, nämlich zu insgesamt 23 Regionalkonferenzen. 2 davon werden bei uns in Hessen stattfinden. Mitte Oktober stimmen dann die rund 440.000 SPD-Mitglieder ab. Das Ergebnis wird Ende Oktober verkündet und die formelle Wahl erfolgt dann auf einem Parteitag, der vom 6. bis zum 8. Dezember dauert. Vor der Sendung habe ich mit Kaveh Mansouri gesprochen. Er ist Vorsitzender des SPD-Bezirks Hessen-Süd und zugleich Vorsitzender der hessischen Jusos. Herr Mansouri, fast jeden Tag melden sich neue Bewerberinnen und Bewerber, aber bislang ist noch niemand aus dem Kreis der Jusos dabei. Werden Sie diesem Mangel abhelfen und selbst kandidieren?
Ich werde ganz sicher nicht kandidieren. Ich bin jetzt frisch gewählter südhessischer Bezirksvorsitzender. Das ist auch eine ausfüllende Aufgabe. Aber ich glaube, wir können mit dem bisherigen Kandidatinnen- und Kandidatenfeld ganz zufrieden sein. Es gibt ja jetzt einen bunten Strauß an Kandidaturen mit ganz unterschiedlichen Profilen und mit ganz unterschiedlichen Ideen, wie die SPD weiterentwickelt werden soll. Also es gibt eine gute Auswahl und wenn da noch ein paar Kandidaturen dazukommen, dann ist diese Auswahl nur umso größer.
Wünschen Sie sich, wenn Sie schon von möglicherweise dazukommenden Kandidaturen sprechen, auch eine Kandidatur Ihres Bundesvorsitzenden Kevin Kühnert? Viele haben ja erwartet, dass er kandidiert, nachdem er sich in der Vergangenheit so oft zu Wort gemeldet hat.
Naja, ich glaube, Kevin hat eine ausfüllende Aufgabe als Juso-Bundesvorsitzender. Ob er sich darüber hinaus eine Aufgabe dazu packt, das muss letztlich Kevin selbst entscheiden.
Die jüngere Generation scheint Ihnen aber hinreichend vertreten im bisherigen Bewerberfeld?
Ich glaube nicht, dass es ausschließlich um das Alter geht, sondern es geht darum, für welche Politik die Persönlichkeiten stehen, die die SPD in Zukunft führen wollen. Da gab es ja auch von Seiten der Jusos immer eine klare inhaltliche Erwartungshaltung, beispielsweise, dass wir den Sozialstaat weiterentwickeln wollen in Richtung von einem Sozialstaat, der Unterbrechungszeiten im Arbeitsleben absichert, der Mut macht, der unterstützt. Da hat es ja Anfang des Jahres beispielsweise mit diesem neuen Sozialstaatskonzept einen großen Aufschlag gegeben, das Hartz IV hinter sich lässt. Und wir erwarten beispielsweise inhaltlich, dass dieses Thema auch von der künftigen Parteispitze an erster Stelle weiter vorangetrieben und mit Leben gefüllt wird.
Aus dem Kreise Ihrer Organisation, aus dem Kreise der Jusos, namentlich von Ihrem Bundesvorsitzenden Kevin Kühnert, ist aber auch immer wieder Kritik an der großen Koalition mit den Unionsparteien geäußert worden. Und da haben sich ja nun sehr viele, insbesondere Paare, gemeldet, die sich um den SPD-Vorsitz bewerben und sagen, wir sprechen uns dafür aus, die GroKo zu beenden mit den Unionsparteien. Ist die Haltung der GroKo für Sie ein sehr wichtiges Kriterium bei der Auswahl der neuen Parteispitze?
Nein, weil ich glaube, das, was an die SPD adressiert wird, auch an inhaltlichen Fragestellungen, in welcher Gesellschaftsform wir eigentlich leben, wie sieht der Sozialstaat aus, wie gehen wir beispielsweise aus einer sozialdemokratischen, eher linken Perspektive mit dem Thema Nachhaltigkeit um. Und das kann nicht die Position sein, dass wir nur das Leben der Menschen immer teurer machen, sondern da muss es darum gehen, mit neuen Technologien, neuen Energien auch Impulse zu schaffen für eine andere Form von Nachhaltigkeit, die nicht immer nur auf dem Rücken der Schwächsten ausgetragen wird. Also das sind vor allem inhaltliche Fragestellungen, die weit über den Tellerrand der großen Koalition hinaus beantwortet werden müssen. Deswegen glaube ich nicht, dass das die zentrale Fragestellung an die Kandidatinnen und Kandidaten sein wird.
Bei so vielen Bewerberinnen und Bewerbern, einzeln oder paarweise, die es jetzt gibt, muss man ja zumindest damit rechnen, dass da am Ende niemand die ganz große Mehrheit holt auf Anhieb. Sind Sie sicher, dass wer immer am Ende an der Spitze steht, auch wirklich die ganze Partei hinter sich haben wird? Denn sonst kann es ja nichts werden mit der Erneuerung, oder?
Da bin ich sogar sehr sicher. Wir haben ja ein Verfahren, das vorsieht, dass es gegebenenfalls eine Art Stichwahl geben wird. Das heißt, es wird am Ende auf jeden Fall eine klare Mehrheit für eine der Kandidaturen geben. Und ich glaube, dass das Verfahren in seiner Offenheit auch wirklich wichtig ist, um die Partei mitzunehmen und dafür zu sorgen, dass sich am Ende alle mit der Lösung, mit dem Ergebnis identifizieren können.
Dieses Verfahren, das Sie gerade nochmal genannt haben und beschrieben haben, ist ein ziemlich langes Verfahren. Im Juli hat es begonnen, Anfang Dezember tritt der Parteitag zusammen. Da wird dann die Spitze dann endgültig bestimmt. Haben Sie noch den langen Atem, dieses Verfahren bis zum Ende zu ertragen?
Ich glaube, dieses Verfahren birgt in sich auch eine gewisse Stärke. Wenn wir mal zu anderen Parteien schauen, die etwas mehr Erfahrung in Direktwahlinstrumenten haben als wir, beispielsweise die Demokraten in den USA, so sieht man doch, dass gerade so ein langes Verfahren mit einer hohen Beteiligung der Mitgliederbasis, mit vielen Regionalkonferenzen auch dazu geeignet ist, Kandidatinnen und Kandidaten eine Chance zu geben, die man vielleicht medial so noch nicht wahrgenommen hat. Und wenn wir uns mal das Kandidatenfeld anschauen, da sind ja auch viele dabei, die man vielleicht nicht jeden Tag auf der Titelseite sieht, aber die sehr spannende Ideen mitbringen, wie sie die SPD eigentlich weiterentwickeln wollen. Und ich glaube, dass die Länge des Verfahrens auch ganz wichtig ist, um diesen Leuten eine Stimme zu geben und ihnen auch eine Chance zu geben, sich mit ihren Ideen auch bei der Basis vorzustellen.
Auch wenn es schwierig ist, dann noch den Überblick zu behalten angesichts dieses wirklich sehr großen Bewerberfeldes?
Na, dafür machen wir auch diese Regionalkonferenzen, 26 Stück. Und ich glaube, da werden die Leute einfach auch eine Chance bekommen, sich ein Bild zu machen, auch Fragen zu stellen, mit den Kandidatinnen und Kandidaten ins Gespräch zu kommen. Und da wird sich auch herauskristallisieren, dass es ganz unterschiedliche Vorstellungen gibt, wo sich eigentlich die SPD und auch mit der SPD diese Gesellschaft weiterentwickeln soll.
Dreimal pro Stunde ein Thema. Das Thema in HR Info. Am Morgen und am Nachmittag.